Ich glaube, es ist eine traurige Wahrheit, dass wir unserem Affenzustand noch sehr nahe sind und dass die Zivilisation nur eine sehr dünne Decke ist, die sehr schnell abblättert. Ich glaube, dass die überwiegende Mehrzahl in der Bevölkerung ihre Aggressivität, ihre Destruktionsinstinkte noch nicht hinreichend sublimiert hat. Und wenn Sie nun nach der Norm fragen, also dem, was sein soll, dann möchte ich eigentlich sagen, das ist die wichtigste Aufgabe unserer, der Deutschen und der Menschheit in der ganzen Welt ist, Mittel und Wege zu finden, die Aggressivität, die Todestriebe zu sublimieren und Wege zu finden, wo die Aggressivität einen zivilisierten, kulturellen Blitzableiter findet. Wait.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 71 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young und ich bin der Host in dieser Sendung. Wenn du hier noch nie zugehört hast, will ich dich kurz mit auf die Spur nehmen. Hier geht es um Human Marketing in den Schwerpunktbereichen SEO und Content Marketing. Warum Human Marketing? Hast du vielleicht noch nie was von gehört? Ich glaube sehr stark daran, dass Know-how ein wichtiger Pfeiler ist, um erfolgreich zu sein, aber die Menschen, die hinter diesem ganzen Business sind oder die Kampagnen machen oder die überhaupt Marketingmaßnahmen da draußen für Unternehmen oder für sich selbst aus Puzzleteilen zusammensetzen müssen, die Menschen dahinter sind eigentlich der wichtige Faktor. Und da gibt es zwischen allem Know-how und allen Fakten, die ihr so im Content-Marketing da draußen in dem überlasteten Netz so lesen könnt, gibt es Schlüsselfaktoren für menschlichen Erfolg, die dazu führen, dass Marketingmaßnahmen erfolgreich sind. Und diese ganzen Sachen will ich so ein bisschen beleuchten aus meiner Sicht. Ab und zu habe ich hier auch mal Interviewgäste, wie in der letzten Ausgabe den Olaf Kopp, den ich hier nochmal herzlich grüße. Da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein. Ich will nochmal kurz was zur Einleitung sagen und das damit nachbesprechen, weil mir das wirklich wichtig ist. Wer mir so ein bisschen folgt hier im Podcast, der weiß ja, dass ich den Jan Böhmermann und den Olli Schulz in Fest und Flauschig extrem mag und viele Ansichten mir natürlich sehr, sehr provozierend rüberkommen. Manchmal kann ich das, was der Jan Böhmermann macht, da auch nicht so hundertprozentig teilen, weil ich persönlich wirklich nicht Satire und schwarzen Humor und Beleidigung so trennen kann, trennen will. Ich weiß nicht genau, wo die Grenze ist, aber daran liegt ja, glaube ich, die Provokation auch. Ich weiß nicht, wie weit man das treiben muss. Ich habe in der letzten Sendung ja gesagt, dass der Jan Böhmermann in seiner Trilogie ein weiteres Rap-Video an den Start gebracht hat, nämlich Recht kommt. Und da ist ein Zitat drin, was mich wirklich fasziniert hat. Und das ist jetzt abseits von dem Track. Natürlich ist es wieder so, und dann beleuchte ich jetzt mal wieder diese menschliche Ebene, dass man mit dem Track, weil mir Hip-Hop sehr nah ist und die Beats und die Bässe mir sehr nah sind, dass man da die Grundintention schafft, um in meinen Kopf reinzukommen, also einen merkwürdigen Inhalt zu kreieren. Und ab dem Punkt höre ich dann auch genauer zu. Und eine Passage in diesem Video und der Soundtrack ist ein Zitat von Fritz Bauer. Ich habe von dem noch nie was gehört, wenn ich ehrlich bin. Das ist ein Manko bei mir. Ja, ich habe mal so ein bisschen in der Wikipedia überflogen, was das für ein Mensch war. Und bin jetzt so im ersten Ansatz dazu gekommen, dass er einer der Nazi-Verfolger war, der nach dem Ende des Dritten Reiches die ganzen Nazis verfolgt hat und da eben sehr viele reflektierende gesellschaftspolitische Statements auch abgegeben hat. Und das, was er da gesagt hat, finde ich extrem schlau und zeigt eigentlich auch die Welt, wie sie da draußen wirklich ist. Nämlich extrem instabil und ich glaube auch, dass was er da sagt und das ist super auf den Punkt gebracht, dass die Zivilisation wirklich eine dünne Decke ist, die glaube ich aus meiner Sicht mit Kapital sehr stark erkauft ist. Das heißt, wir gehen als Marketer auch mit dieser Kapitaldecke um und haben natürlich eine gewisse Verantwortung, wenn ich das so betrachte. Und hört euch diesen Satz einfach nochmal an oder diese Sätze, die er sagt und verarbeite die irgendwie. Ich fand es sehr prägend für mich persönlich und werde mich mit dem Thema Fritz Bauer auch nochmal auseinandersetzen. Ich habe gesehen, dass es 2015 da auch einen richtigen Film, eine Dokumentation zu gab oder einen Kinofilm. Da muss ich mal ein bisschen recherchieren, wer mir da helfen will, weil ja schon Fritz Bauer von vornherein kannte und da mehr weiß, der schreibt es bitte in die Shownotes oder pinkt mich irgendwie an und hilft mir vielleicht bei meiner Suche so ein bisschen. Sonst wollte ich euch einfach dieses Zitat nicht vorenthalten, weil ich es wirklich sehr, sehr cool finde. Okay, wir starten hier mal mit Housekeeping und das wollen wir auch in dieser Ausgabe so lassen.
Glaubst du, Brain ist der Grund der Szene? Dann wird es Zeit für die Meta-Ebene. Oh.
So, in erster Linie möchte ich mal den Podcast vom letzten Mal besprechen. Da hatte ich ja den Olaf Kopp seit langer Zeit mal wieder zu Gast, also überhaupt mal wieder seit langer Zeit ein Gast. Olaf, wenn du hier zuhörst, sei nochmal herzlich gegrüßt und danke für dieses Interview. Ich möchte zwei Sachen rausnehmen, die für mich sehr bewegend waren, die auch von euch reflektiert wurden da draußen, wo ich also eine Menge persönliche Nachrichten auch bekommen habe. Und als erster Punkt war es das Thema Erfolg und die eigene Sicht von Olaf, wie erfolgreich er ist. Und ich will jetzt Olaf, es hat jetzt gar nichts mehr mit Olaf zu tun, eigentlich so grundsätzlich, was ich euch erzählen will, weil ich glaube, dass es grundsätzlich wichtig ist, sich mal, also dass du dir einfach mal die Frage stellst, will ich erfolgreich werden? Und da gibt es natürlich zwei Definitionen von Erfolg, nämlich einmal die Definition von Erfolg nach innen, das heißt, ich lasse jetzt die ganze Reputation nach außen einfach mal weg und sage, ich bin jetzt nicht so ein extrovertierter Mensch, ich probiere meinen Erfolg nach innen zu projizieren, indem ich in meiner Firma erfolgreich bin, mit meiner Arbeit erfolgreich bin, mit meiner Familie erfolgreich bin, mir vielleicht Sachen leisten kann und für mich eine Definition für Erfolg habe, klar, das ist völlig okay. Und es gibt auf der anderen Seite die Erfolgsdefinition mit der Außenwirkung, als Experte dazustehen und wirklich nach außen zu gehen und so ein bisschen das Alpha-Tier raushängen zu lassen. Und mir geht es jetzt gar nicht um die Unterscheidung, was ist richtig und was ist falsch, sondern es geht darum, dass ich dich bitten würde, einfach mal dich hinzusetzen und für dich, in dem Moment zumindest, für dich bewusst die Entscheidung zu treffen, ich will es nach innen oder ich will es nach außen. Wenn du nach innen das für dich machst und dich entscheidest, dann ist das jetzt in dem Moment, also nicht für die Zukunft, da kannst du dich immer nochmal neu entscheiden, aber jetzt in dem Moment natürlich der Punkt, wo du daran arbeiten solltest, erfolgreich zu sein. Und das natürlich nur nach deinen Definitionen und nicht die Definitionen, die dir die Gesellschaft vorgibt, was ja immer so ein Problem ist. Wenn du dich aber entscheidest, in die Außenwirkung zu gehen, dann gibt es klassische natürlich Erfolgskriterien dafür, die beurteilen, ob du erfolgreich bist oder nicht. Und du solltest, um diesen Erfolg bewerten zu können, und da ist es so ein bisschen wie mit Daten, die du aus Analytics rausziehst, solltest du natürlich darauf hören, wie du bei anderen wirkst, weil das ist natürlich eine ganz andere Wahrnehmungskette als das, wie du dich selber wahrnimmst. Und ich glaube, das ist in dem Interview mit Olaf ganz gut rausgekommen, dass ich zum Beispiel, und ich nehme mich jetzt mal als Menge, weil ich sehr viele Leute da draußen kenne, die die Arbeit von Olaf sehr wertschätzen und ihn sehr als Experten respektieren. Und wenn ich dazu mir anhöre, was er selbst gesagt hat, dann gibt es natürlich da eine ziemliche Diskrepanz. Ich glaube, dass es wichtig ist und deswegen habe ich auch immer in den letzten Wayne-Podcasts immer so Reflexionen gemacht, wo ich einfach den Leuten zeigen wollte, wie meine Sichtweise auf die Personen ist, dass man sich bewusst macht, wie wirkt man denn auf andere? Weil nur wenn ich auf andere als Leader und erfolgreicher Mensch wirke, dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Wenn ich selbst für mich innen sage, ich bin super erfolgreich mit dem, was ich da jetzt gerade mache, ja, dann kann ich vielleicht zufrieden sein mit mir selbst, aber ich habe überhaupt nichts für außen erreicht, weil ich natürlich gar nicht weiß, wie die anderen Leute das wahrnehmen. Wenn ich aber nach außen gehe, sehr stark und sage, ich bin nicht erfolgreich, obwohl ich eine super Arbeit liefere, dann ist es zwar eine Form von Understatement, aber ja, die kann man fahren. Vielleicht war es bei Olaf auch so, dass er weiß, dass er erfolgreich ist, aber nicht jetzt das so aufs Goldtablett packen wollte, hätte aber natürlich machen können. Man kann auch sagen, okay, ich bin erfolgreich in dem, was ich bin und bin jetzt trotzdem kein Arsch, und bin kein Arroganter und kein Hochnäsier, sondern ich habe halt konsequent daran gearbeitet und das ist der Erfolg, der mir zurückgespielt wird. Da kann man selbstbewusst mit umgehen und ich glaube, das kann ich euch da draußen auch nur raten, weil ich glaube, der selbstbewusste Umgang im Zuge von diesen ganzen Spiegelneuronen und so, die es da draußen gibt, ich glaube, das sind so Sachen, die andere Leute als Erfolg nochmal werten. Wenn ich selbst immer so understatement-mäßig unterwegs bin, aber eigentlich erfolgreich bin, dann ist es, glaube ich, schwierig in der Wahrnehmung, zumindest verschenke ich ein bisschen Potenzial. Ich hoffe, ihr habt jetzt verstanden, wo ich mit euch eigentlich hin wollte. Stellt euch einfach mal die Frage, wo ihr hin wollt. Und wenn ihr nach außen wollt, nur das kann ich beurteilen, weil ich eben auch ein Typ bin, der sehr stark nach außen arbeitet, dann lasst Erfolg Erfolg sein und nehmt das einfach mit in euer Vokabular auf. Das wird euch nicht schaden. Hochnäsigkeit hat damit nichts zu tun in erster Linie. Dann hatten wir noch die zweite große Diskussion und da habe ich am meisten Feedback bekommen von den Leuten da draußen oder von dir, wenn du auch geschrieben hast. Und da ging es darum, ob man denn im Marketing Sachen oder im SEO oder im Content-Marketing dafür zuständig ist, Sachen zu verschönern, die vielleicht noch nicht so geil sind. Und da war ich jetzt, und da ist jetzt der Olaf nicht der Einzige, wo ich immer so ein bisschen anfange, so zusammenzuzucken. Weil ich wirklich gar nicht weiß, wo diese Sichtweise herkommt. Also wir sind grundsätzlich im SEO oder auch im SEA oder auch im Content Marketing immer eigentlich dafür zuständig, Marketing zu machen, in irgendeiner Form. Und Marketing heißt ja, und da will ich jetzt nicht Wikipedia zitieren oder so, sondern Marketing heißt ja, das Produkt oder die Dienstleistung, was ich habe, also gleichbedeutend, dass ich das in ein Licht rücke, was eine Wahrnehmung zumindest erzeugt oder eine Aufmerksamkeit erzeugt. Und ja, also sein Statement dazu war ja, dass wenn ein Produkt noch nicht so vollendet ist oder noch nicht so geil ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es dann eigentlich wieder zurückgespielt werden muss und dann muss das Produkt erstmal irgendwie verbessert werden. Das ist eine super Idealvorstellung, ist aber überhaupt nicht das, was da draußen eigentlich so passiert, so wie der Markt ist. Nämlich, also in meiner Welt ist es so, dass Leute mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung kommen und die ist so, wie sie ist. Also jetzt hat meinetwegen jemand ein neues Produkt entwickelt und will dafür irgendwie Marketing machen. Dass das Produkt jetzt für alle gleich super ist, sei erstmal dahingestellt. Ich glaube, das kriegt man nie hin. Und ob das Produkt selbst aus der Sicht des Herstellers jetzt so geil geworden ist, das wird oftmals auch nicht so sein. Sondern gerade bei den ersten Prototypen sind es immer so, oder auch bei den ersten Serien, die produziert werden, sind es immer so Sachen, wo man sagt, okay, das hätten wir besser machen können, machen wir aber erst in der zweiten Produktionsserie besser. Wenn jetzt so ein Kunde zu mir kommt und ich würde mich so verhalten, wie der Olaf das gesagt hat oder auch so, wie viele andere mir das reflektiert haben, dann würde ich ja dem Kunden erstmal oder dem Interessenten immer erstmal sagen, ey, geh mal erstmal zurück und entwickle dein Produkt erstmal so weiter, dass es cool ist und bevor es nicht ganz cool ist, nach meiner Definition, werde ich kein Marketing dafür machen. Das habe ich so verstanden oder so habe ich das bei vielen anderen auch verstanden. Kann natürlich ein Problem von mir sein, dass ich es falsch verstanden habe. Aber ich glaube, so läuft die Welt da draußen nicht. Sondern unser Job im Marketing, egal in welcher Marketing-Ebene, und da zähle ich SEO und Content-Marketing natürlich auch dazu oder auch SEA dazu, ist, das Produkt ins beste Licht zu stellen und am meisten Leads, am meisten Sales dafür zu generieren. Und das kann ich natürlich nicht machen, indem ich sage, das Produkt ist jetzt noch nicht so geil. Sondern ich muss das Produkt nehmen, was da ist und daraus was Cooles machen und das in ein cooles Licht darstellen. Das ist unser Job als Marketer. Und alles, was das torpedieren könnte, ist jetzt so eine Sache wie eine ethische Ebene, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt für bestimmte Pharmaunternehmen jetzt gar keine Werbung oder mache da Marketingmaßnahmen oder ich mache jetzt für Waffenhersteller keine Marketingmaßnahmen etc. pp. Alles, was irgendwie so nicht in mein ethisches Grundgerüst passt, das kann ich ablehnen, aber alles, was so normal Mainstream ist für mein Wertesystem in der Agentur, dafür mache ich Werbung und da ist mein Job, es besser darstellen zu lassen als die Konkurrenz, aber auch vielleicht als das Produkt selbst ist. Nehmen wir mal das Beispiel, ich will jetzt für irgendein Produkt eine Content-Marketing-Kampagne machen und alle wissen, dass das Produkt jetzt erklärungsbedürftig ist. Erklärungsbedürftig heißt in erster Linie, dass es ja nicht sehr userfreundlich ist. Das heißt, es ist nicht so geil. Das ist ja eigentlich so die Basisdefinition davon. Und wenn ich dann so eine Content-Serie starte oder eine Kampagne starte, indem ich das Produkt erkläre und menschlich damit rüberkommen will, sodass es verständlicher ist, dann weiß ich eigentlich, dass ich das Produkt, was eigentlich noch nicht so geil ist, weil sonst müsste ich es ja nicht erklären, in der Kampagne nochmal erklären muss. Wäre das jetzt schon der Grund, die Kampagne abzulehnen? Ich glaube, das ist unser Job als Content-Marketer, die Produkte zu erklären oder besser darzustellen, zu bespaßen, in eine andere emotionale Ebene zu bringen, etc. pp. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich weiß nicht genau, ob er es so gemeint hat. Bei mir ist es so angekommen und viele von euch da draußen haben mir das komischerweise auch so reflektiert, dass sie mit diesem Idealprodukt argumentiert haben. Und da bin ich ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich werde auch hoffentlich auf der Campix mit dem Kai Spriestersbach dazu nochmal ein Interview machen, weil der sich dazu natürlich auch in Facebook geäußert hat. Und ich hoffe, dass ich da dieses Pro und Contra einfach nochmal mit ihm beleuchten kann und noch ein paar andere Fragen, die dann hoffentlich auch nochmal auflaufen da. Ja, dann will ich darauf hinweisen, dass der Olaf Kopp auch einen eigenen Podcast hatte oder hat. Da ist die zweite Ausgabe jetzt rausgekommen. Ein Interview mit der von mir sehr geschätzten Kerstin Hoffmann, wo es natürlich um Content-Marketing grundsätzlich geht. Klar, um Content-Strategie, aber auch um Content-Ausspielung und auch um die Content-Ampel. Eines der coolsten Tools und Workflow-Geschichten oder Unterstützung, die ich in der letzten Zeit eigentlich so auf dem Schreibtisch hatte. Und wir benutzen das wirklich sehr intensiv. Und ich werde auch auf der Campix mal mit der Kerstin nochmal reden und werde das nochmal unter einem anderen Blickwinkel so ein bisschen beleuchten, was sie denn da gemacht hat. Weil mich interessieren da immer noch ein paar Fragen, die sie mir noch schuldig ist zu beantworten. Hört doch da einfach mal rein. Ich finde den Podcast sehr interessant. Für mich waren jetzt viele Sachen einfach sehr mainstreamig. Klar, weil es natürlich auch für die Breite angelegt ist. Aber es waren zwischen den Zeilen, gerade von Kerstin, sehr viele Sachen mit bei, die mich extrem wieder geflasht haben. Und das war wirklich diese Sache der Reduktion, gerade im Content-Marketing, auf bestimmte Faktoren. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen Content-Marketing machen will, dann ist Strategie natürlich wichtig. Aber viel weiter davor steht die Entscheidung, es wirklich machen zu wollen. Das heißt, ich muss im Unternehmen wirklich mir einen Personalkörper aufbauen, also die sich mit dem Thema Content Marketing beschäftigen. Und ich muss natürlich die Budgets dafür bereitstellen. Und nicht einfach bla 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 mäßig, sondern ich muss es wirklich machen. Ich muss das Geld hinstellen, ich muss das Personal hinstellen oder mir Berater holen, um diese Bahn im Endeffekt einzurichten. Und dann kümmern sich diese Leute darum, die Strukturen in dem Unternehmen zu verfestigen oder überhaupt aufzubauen als Berater, um dann überhaupt in der Lage zu sein, reelles Content-Marketing wirklich zu machen. Ich glaube, das ist die Basis. Und wenn ich alleine das runterbreche von dem, was da der Job von der Kerstin ist, dann hat die nächsten Jahre wirklich die Hütte voll zu tun. Und ich mag die Kerstin sowieso, weil sie hat einen Doktortitel. Und wenn man auf so einer menschlichen Ebene unterwegs ist wie die Kerstin und den Doktortitel eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt, dann finde ich das sehr cool, gerade in einer Welt, wo sehr viele Leute mit ihren Doktor- und Professorentiteln einfach so aus Erfolgsgründen rumhantieren, aber in einer mächtigen, arroganten Art, was nichts damit zu tun hat, was ich vorhin gesagt habe. Ja, du kannst den Professor- oder Doktortitel rausstellen, musst du aber eben auch nicht, sondern du kannst eben auch smart darauf verweisen. Und die Kerstin ist so ein super Beispiel dafür, dass die das halt sehr gut hinkriegt, diesen Spagat. Ja, meine Lieben, dann habt ihr sicherlich da draußen auch mitbekommen, dass die Koalitionsverhandlungen irgendwie beendet sind und bla bla bla. Ich will da jetzt gar nicht so megamäßig drauf eingehen, weil ich glaube, ihr seid alle genervt von diesem Prozess. Die einen schreien auf der einen Seite, wir wollen Neuwahlen, die anderen wollen die große Koalition, damit die wenigstens alle die Klappe halten und wir zum Alltag übergehen können. Darauf will ich aber gar nicht hinweisen, sondern ich will einfach mal dieses Thema, gerade das Beispiel SPD als Anlass nehmen, euch nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, Strukturen aufzubauen, die tragfähig sind und die Strukturen mit den richtigen Leuten zu besetzen. Und ich weiß ganz genau, wie schwierig das ist. Dieses Thema ist gerade Human Marketing, die richtigen Positionen mit den richtigen Leuten zu besetzen. Aber wenn ich mir das Beispiel von der SPD angucke und auch diesen ganzen Werdegang von dem knappen Jahr von Martin Schulz angucke, dann weiß ich, dass diese Partei von der Spitze her keine Tuchfühlung mehr hat zu dem, was eigentlich in der Basispartei los ist. Und da ist die SPD für mich wie ein Unternehmen. Wenn ich so weit weg bin als Kopf von dem, was eigentlich in meiner Partei los ist und so rumeiere, dann glaube ich, hat man eine Menge falsch gemacht. Und das ist ein Problem, was ich bei vielen Startups zum Beispiel auch sehe, die sehr schnell Kapital kriegen und auch von ihren Investoren zu sehr viel Wachstum gezwungen werden, dass dann natürlich die Chance besteht oder sehr groß ist, dass durch den Druck sehr viel falsche Entscheidungen getroffen werden und auch so Entscheidungen getroffen werden, die immer irgendwie ja ein Spagat sind. Weil ihr wisst selber, dass in bestimmten Bereichen, in Teilbereichen der Marketingindustrie gerade oder wenn man sich mit Marketing oder auch mit Ingenieurswesen ein bisschen beschäftigt, dass da eben keine guten Leute mehr am Start da draußen sind oder die Leute sehr rar sind. Das heißt, ich muss ja irgendwie trotzdem in dem Markt agieren können. Das heißt, man fängt irgendwann an, Spagate zu machen und kommt von seinem Ideal weg und stellt auch Leute ein, die man vielleicht noch in seine Richtung prägen kann. Das ist natürlich eine mega Chance, aber wenn du in einem Jahr von 20 auf 200 Leute zum Beispiel wächst, dann ist es mega schwierig, diese Strukturen einfach noch beizubehalten und die Leute dann auch wirklich so an die Hand zu nehmen, dass das, was man eigentlich will, auch wirklich entsteht. Nehmt einfach mal dieses SPD-Beispiel zum Anlass, wenn ihr Firmen habt oder wenn ihr auch Konstrukte habt, die unter euch arbeiten, also wenn ihr Head-Off seid oder wenn ihr Abteilungsleiter seid, guckt einfach mal, sind die Strukturen, die ich da gebaut habe, immer noch so leistungsfähig und verfolgen die das Ziel, was ich mir zu Beginn mal auf die Fahne geschrieben habe, damit ihr eben nicht da landet, wo die SPD jetzt irgendwie gelandet ist. Und die Reaktion, die daraus entstanden ist, ist aber, oder die daraus entstehen kann, was ja irgendwie darauf münden wird, dass vielleicht wirklich die ganze Parteispitze abtreten wird und es vielleicht doch noch Neuwahlen gibt und die SPD bei 16% landet, beinhaltet ja auch die Chance, wenn ihr das jetzt mal auf eure normalen Unternehmen übertragt oder auf eure Struktur übertragt, dass man mit weniger Leuten die Ziele, die man sich mal gesetzt hatte, dass man die wieder besser erreicht, weil man einfach ja das gute Know-how komprimiert und von dem nochmal neu startet. Auch eine Perspektive, die man aus dieser Koalitionsverhandlung vielleicht rausziehen kann. Weiteres Thema. Ich war zu Gast bei dem guten Joel Kaczmarek, den ich auch hier nochmal herzlich grüße, und habe da ein Interview gemacht bei Digital Kompakt, das ist ja den Podcast, den er betreibt, und habe da ein bisschen was über mein Leben erzählt, gerade über den Werdegang von meiner Person, vom Polizisten hin zum Unternehmer, und auch ein paar Geschichten erzählt über Höhle der Löwen, über Stratox, also Unternehmen, die ich rechts und links noch gegründet habe. Ich war ja da sehr aktiv und habe da eine ziemliche, ja, interessante, wie ich finde, auch Story erzeugt. Und wer die mal hören will, also ein bisschen was von mir im Detail erfahren will auch, der kann da bitte einfach mal reinhören. Ich habe mir das selber auch angehört. Also ist nicht, weil ich so selbstverliebt bin, sondern ich will einfach auch mal für mich selbst reflektieren, wie wirke ich denn in so einem Podcast. Und ich will eine Sache auch in dem Zusammenhang nochmal aufnehmen. Ich habe mir den Podcast angehört und ja, also ich will einfach mehr Hochdeutsch sprechen. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. In dem Podcast habe ich aber natürlich wieder gemerkt, dass mir das überhaupt gar nicht gelingt. Da haben sich in vielen Passagen wieder so ja, viele berlinerische Abschweifungen eingestellt. Und ich denke dann, okay, ich bin nicht so richtig auf Linie. Andererseits höre ich mir jetzt immer mehr Podcasts an. Also ich habe immer schon viel Podcast gehört und höre mir jetzt auch viele Podcasts an. Oder gucke mir auch gerade die Olympischen Spiele an, wo ja auch eine Menge Leute reden, die sonst nicht so am Start sind. Und ich muss immer wieder für mich feststellen, obwohl ich mein Berlinerisch nicht so mag, ist das Berlinerische ein Unterscheidungsmerkmal in der Masse der Leute. Wenn ich also irgendwo einen Podcast anmache, dann weiß ich noch, okay, der Typ ist von oder die Frau ist von der und der Firma, steht für das und das. Aber von dem, wie sie spricht oder wie er spricht, ist es eigentlich so ein Einheitsbrei. Es gibt null Wiedererkennungswert. Und das ist eine Sache, bei mir gibt es einen Wiedererkennungswert, nämlich über das Berlinerische. Und das ist eine Sache, die mir gerade, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, war ich da sehr selbstkritisch und habe gedacht, nein, du musst unbedingt Hochdeutsch lernen. Und andere haben mir gesagt, Nee, du musst es beibehalten, weil das ist deine Art. Das ist authentisch, so bist du. Das muss nicht jedem gefallen, aber das bist du und du bist unterscheidbar. Und ja, ihr merkt schon, ich eier da noch ein bisschen zwischen den Welten rum. Eigentlich will ich kein Hochdeutsch sprechen, weil ich ein Berliner Jung bin und ich auch gerne so rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber irgendwie gibt es so in mir den Teufelchen, was immer sagt, ey, du musst auch ein bisschen mehr Mainstream sein. Also auch, ihr seht, auch bei mir ist alles nicht so leicht. Okay, hört euch einfach den Podcast mal an, dann werdet ihr wissen, wovon ich rede. So, bevor wir jetzt mit den Blog-Themen starten, will ich noch ein bisschen einen Song auf die Playlist, nämlich die List and N Playlist auf Spotify legen. Und in diesem Fall ist es Beat to My Melody, gesungen von Gentleman. Eine Sache, ein Song, den ich bei Sing My Song gehört habe. Die letzte Staffel war wirklich überragend. Ich liebe ja dieses Format grundsätzlich, weil es einfach so eine Harmonie darstellt. Ob die wirklich so da ist, keine Ahnung. Aber es kommt sehr harmonisch rüber und ich finde das sehr emotional. Und gerade dieses Beat to My Melody, das feiere ich wirklich in der Version von Gentleman, ist ja ein Song, der eigentlich von Lena gemacht wurde. Und hört euch den einfach mal an. Wenn ihr diese Staffel Sing My Song gesehen habt und ein bisschen auf Reggae steht, dann ist das sowieso euer Ding, das weiß ich. Also einfach mal reinhören in die List and End Playlist auf Spotify und wir hören uns gleich wieder mit dem Blog-Team.
Coole Sets aus der Blogosphäre, angerührt für die Legionäre. Oh.
So, meine Lieben, dann gehen wir mal ein bisschen durch die Blog-Themen, die ich gefunden habe. Und es sind vier an der Zahl, die ich mit euch besprechen will. Anfangen will ich mit einem Artikel, den ich bei der guten Kerstin Hoffmann gefunden habe. Die hatten wir ja vorhin schon mal besprochen. Und da geht es darum, welche Dosis man eigentlich oder in welcher Dosis man sein Wissen da draußen weitergibt. Das ist ein Thema, da habe ich bis heute noch keine richtige Lösung gefunden, sondern mache es so ein bisschen nach dem Bauchgefühl. Ich weiß nur, in meinem Kopf gibt es eine ganze Menge Wissen. Und seit ich eigentlich am Start bin, probiere ich dieses Wissen zu teilen. Dadurch, dass ich so viel teile, habe ich so das Gefühl, dass ich eigentlich schon alles gesagt habe. Das ist natürlich gar nicht der Fall, weil natürlich manche Leute, die mir schon lange folgen, das wissen. Aber viele Leute, die mir erst frisch folgen, das überhaupt noch gar nicht wissen. Das heißt also, diese Perspektive von, wie viel Wissen gebe ich preis und wer hat welches Wissen von mir überhaupt jetzt hier schon aufgenommen, das ist mega schwierig. Das ist so wie den Podcast, wo ich jetzt bei Joel war, Digital Kompakt, was ich vorhin erwähnt habe. Die Geschichte, die ich da erzählt habe, die habe ich schon ein paar Mal erzählt, bin ich der Meinung. Und wenn Leute mir schon eine Weile folgen, dann haben sie diese Geschichte natürlich schon gehört. Jetzt ist in mir immer so eine Widerstrebung, dass ich sage, ja, muss ich denn die Geschichte nochmal erzählen? Und natürlich muss ich sie nochmal erzählen, weil es viele Leute da draußen gibt, die Geschichte noch gar nicht gehört haben. Also man muss so ein bisschen eigentlich in der Lage sein, immer wieder alles nochmal neu aufzulegen und es irgendwie für eine neue Zielgruppe attraktiver zu machen. Wobei nicht mal für die neue Zielgruppe, sondern eigentlich für sich selbst. Die neue Zielgruppe entsteht, glaube ich, automatisch, aber für sich selbst muss man es nochmal schön machen, damit man nicht immer das Gefühl hat, man erzählt dasselbe nochmal. Da ich nicht genau weiß, wie das Erfolgsrezept jetzt für euch aussehen kann, will ich euch nur sagen, wie mein Erfolgsrezept aussieht, womit ich zumindest seit Jahren jetzt schon relativ erfolgreich fahre. Ich probiere von dem Know-how, was ich habe, fast alles zu teilen. Und das mache ich eigentlich schon seit Jahren so. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich halte mir immer mein kleines Geheimnis zurück. Also dieses für mich in meiner Definition elementare Bausteinchen, wie mein Erfolg zusammengesetzt wird, das werde ich nicht kundtun, zumindest nicht in der Konstellation. Ist ja nicht nur ein kleiner Baustein, sondern es ist eine Konstellation aus mehreren Bausteinen, die einem bestimmten Spirit folgen oder einem bestimmten Raster folgen. Und den Kit, der das so alles zusammenklebt in meiner Definition, den werdet ihr von mir so gut wie nie erfahren. Zumindest, wenn ihr eine normale Distanz habt. Vielleicht Leute, die mir ein bisschen näher stehen, die werden diesen Kit entdecken, aber auch nur, wenn sie es können. Das ist für mich die Königsdisziplin, eigentlich das zurückzuhalten, was für einen selbst das Mega-Erfolgsrezept ist. Und das ist ja nicht verwerflich, weil das, was man trotzdem sonst noch preisgibt, kann für jeden da draußen, also auch für dich, dein persönlicher Kit sein, um dein Erfolg zu kreieren. Deswegen ist es überhaupt nicht so, dass das irgendwie was Böses ist, sondern ist ein bisschen egoistisch, keine Frage, weil ich meinen Erfolg ja auch schützen muss. Aber natürlich auch mit dem Wissen, dass nur ich den eigentlich auch so zusammensetzen kann. Das ist ja das, was eigentlich auch immer so die Farce da draußen ist, dass die Leute mal denken, sie können im 10-Punkte-Plan irgendwie ein Zalando nachbauen oder so. Ist ja vollkommener Schwachsinn, ja. Aber das ist so das, was ich mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, dass ich immer so, ja, die geheime Zutat für mich behalte und auch damit spiele, dass ich sie zurückbehalte. Weil das natürlich bei euch da draußen so ein bisschen die Gier erweckt. Ja, was macht er denn da? Was ist jetzt so das Erfolgsrezept für ihn? Das will ich gerne wissen. Und damit ein bisschen zu spielen, das macht mir schon Spaß und das macht sicherlich auch Sinn. Das solltet ihr für eure Projekte oder für euer Verhalten auch vielleicht ein bisschen mal kopieren. Dann habe ich auf SEO Südwest einen Post gefunden, der da auf ein Statement von John Müller hinweist, wo einfach mal Google offiziell mit dem Sprachrohr John Müller darauf hinweist, dass Analyse halt nicht alles ist, sondern auch Google euch nur daran messen kann, was ihr macht. Also ihr müsst Google Sachen anbieten und dann kann Google erst entscheiden, sind das jetzt coole Sachen oder sind das nicht so coole Sachen. Wenn ihr nur auf eurem Reißbrett theoretische kleine Bausteine immer wieder hin und her verschiebt, ohne dass es eine Außenwirkung gibt, dann kann Google auch nicht entscheiden, was ihr macht und kann es dann auch nicht bewerten. Und ihr könnt folglich auch nicht sehen, wie Google damit umgeht. Also auch von John Müller der offizielle Hinweis, macht was, bringt was raus, arbeitet damit und analysiert dann. Ich bin ja sowieso ein Riesenverfechter davon zu verstehen, dass alles das, was ich in der Analyse auch mir angucke, sowieso die Vergangenheit ist. Im coolsten Sinne ist es meine Vergangenheit, dann hilft sie mir auch. Wenn es nicht so cool ist, und das machen leider viele andere da draußen, die konsumieren Analytics-Daten oder überhaupt welche Daten von irgendwelchen anderen Firmen und die passen natürlich gar nicht 100%. Das ist gar nicht die Hose, die euch passen muss. Und es sind die Vergangenheitsdaten. Also ihr müsst immer gucken, dass Analytics-Daten auf was hinweisen, selbst wenn es passen würde, was in der Vergangenheit gelegen hat. Und da wir ja alle wissen, dass viele Entscheidungen sehr zeitkritisch sind, das heißt, du kannst zu einer bestimmten Zeit einen bestimmten Move machen und erfolgreich sein. Du kannst genau denselben Move zu einer anderen Zeit machen und nicht erfolgreich sein. Dadurch kannst du dir erklären, dass das gar nicht immer so für dich funktionieren kann. Also mach was und lerne daraus. Das ist aber das, was ich hier eigentlich schon seit ich podcaste immer erzähle. Ihr könnt es nur euch hinter die Ohren schreiben oder ihr lasst es. Dann habe ich gefunden im Content-Marketing-Forum einen Beitrag, wie große Marken Content Marketing denken. Und das fand ich sehr interessant, weil da wirklich drei Beispiele drin waren, wo ich auch glaube, dass da der große Zug hinfährt. Und da müssen wir aufpassen, wenn wir gerade mittelständische Unternehmen mit Content Marketing und so unterstützen, dass die nicht auch in der nächsten Zeit ziemlich stark überfahren werden, wenn die ganzen großen Marken, die auch in den SERPs und überhaupt in den Suchmaschinen sehr präsent sind, entdecken, wie viel Macht in diesem Thema Content Marketing drin ist. Dann ist natürlich immer noch die Chance da, dass man das authentischer machen kann und dass man das mit speziellen Lösungen machen kann, etc. pp. Aber die Großen, wenn die erstmal losgefahren sind, dann nehmen die auch Geld in die Hand und auch Personal Geld in die Hand und dann fährt der Zug meistens ziemlich radikal los. Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Zurzeit ist dieses Fenster noch offen, aber nutzen müsst ihr es selber. Die drei Beispiele, will ich kurz sagen, sind Saturn mit einer eigenen Content-Plattform. Könnt ihr euch mal angucken, packe ich in die Shownotes rein. Dann Continental, die auch eine eigene Plattform gelauncht haben, wo sie so über Auto und selbstfahrende Autos berichten, also sich dem Thema ein bisschen future-mäßig genähert haben. Packe ich auch in die Shownotes, müsst ihr euch selbst mal angucken. Und dann das Thema Audi, die ja jetzt das Thema Fly to the Moon entdeckt haben und damit natürlich dieses riesen Hype-Thema, was auch SpaceX aktuell am Start hat mit dem Mars, einfach ein fernes Ziel sich so als Marke setzen, wo man sehr viele Leute mit einem gewissen Spirit hinter sich vereinen kann. Und das haben sie schon ganz gut gelöst. Mal gucken, wie sie es denn machen. Sie haben selbst relativiert, ob es denn, also zumindest in Frage gestellt oder nicht genau wissen, ob das dann wirklich stattfinden wird. Aber sie geben zumindest in die Richtung Gas. Da muss man natürlich immer gucken, ja, was kann man da als Marke auch verlieren, wenn man es dann nicht macht. Aber erstmal ist die Aufmerksamkeit bei denen. Und es zeigt diese drei Beispiele zumindest, dass die großen Maschinen, die da am Start sind, also die großen Marken, mittlerweile sehr gut entdeckt haben, wie Content-Marketing funktioniert. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob diese Fly-to-the-Moon-Geschichte von Audi jetzt nicht eher eine Werbemaßnahme ist und gar kein Content-Marketing ist. Erstmal ist es Content und wie es denn vermarktet wird, glaube ich, da ist eine riesen Vermarktungsschiene drin und dann ist es hinten raus auch Content-Marketing, weil es geht nicht immer darum, Mehrwertinhalte zu bieten, sondern eben auch Unterhaltung oder merkwürdige Inhalte zu bieten. Und das schaffen die mit diesen Projekten halt sehr stark. Was kann man sich davon abkupfern? Ja, man kann selbst Informationsportale aufbauen, wie es Saturn und Continental macht. Das kostet natürlich Geld und Zeit. Geld haben die meisten nicht, Zeit schon. Deswegen ist es für manche noch möglich. Und bei Audi ist es halt so eine große Vision. Das kannst du auch nur machen, wenn du eine große Marke bist. Wir hatten ja den Ansatz, mal mit Stratoc sowas Ähnliches zu machen. Hat aus anderen Sachen nicht geklappt. Hört euch einfach mal den Podcast bei Joel an, dann lernt ihr ein bisschen mehr über Stratox. Aber das zeigt so, dass ich schon probiere, an diese Geschichten, die mir von anderen vorgelebt werden, anzudocken. Und das solltet ihr auch machen. Konsumiert nicht einfach immer nur Werbung im Fernsehen einfach nur so oder lest so einen Artikel oder konsumiert so einen Podcast einfach so, sondern denkt immer aus der Perspektive, ja, coole Marketingmaßnahme, scheint zu wirken, scheint eine Außenwirkung zu haben. Wie kann ich was Ähnliches machen, damit ich von dieser Wirkung auch partizipieren kann oder sogar diese Wirkung hijacken kann, indem ich mich andocke an dieses Event, was Audi da zum Beispiel plant. Ja, denkt mal drüber nach. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann kommt zur Contentix, da werde ich ein bisschen was darüber erzählen. Oder stellt mir die Frage einfach auch in Facebook etc. pp. Dann habe ich bei Trust Agents einen netten Blogpost gefunden. Und zwar geht es da um die 5 Content-Marketing-Trends, die du jetzt machen solltest. Also solltest sowieso sehr viel jetzt machen. Aber manchmal kriegt man ja einfach durch so einen Blogpost nochmal einen Hinweis, vielleicht so einen kleinen Arschtritt, dass man sagt, okay, jetzt mache ich es aber wirklich. Oder jetzt ist gerade die Zeit. Jetzt gerade überlege ich mir mal so, jetzt ist mein Chef gerade in Urlaub, vielleicht ist die Konstellation in meiner Firma ganz passend. Jetzt renne ich nochmal gerade zu dem Entscheider, der da irgendwie gerade die Vertretung macht, aber trotzdem Budgetfreigaben hat. Also manchmal ändern sich ja diese Positionen und die Perspektiven im Laufe einer Woche sogar sehr stark. Und deswegen denkt einfach darüber nach, was könnte gerade passen. Also die 5 Strategien, die Trust Agent hier aufgezählt hat, sind in erster Linie Strategie. Also sie gehen davon aus, dass Strategie das erste große Ding ist. In meiner Vision ist es das schon seit Jahren. Es wird zumindest so verkauft als das nächste große Ding. Ich glaube, dass aktuell die Firmen die Schubladen voller Strategien haben von diversen Agenturen. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht mehr das Problem, sondern das Problem ist, dass es gar keinen Typen oder keine Agentur da draußen gibt, die Sachen umsetzen. Zumindest in eine bestimmte Richtung umsetzen. Natürlich gibt es die großen Werbeagenturen, die können große Budgets umsetzen, eine C3N oder eine Territory, die sind ja 1000 Leute, die können so viel machen. Ganz im Ernst, was ich von denen sehe, ist teilweise mega peinlich, zumindest wenn es um KMU geht, da weiß ich gar nicht, was die 1000 Leute da machen. Da ist bestimmt noch eine Menge Möglichkeit, um da abseits der Strategie noch zu arbeiten und wirklich was umzusetzen. Ich glaube, das ist auch eher die Zukunft. Natürlich brauchst du Strategie, du brauchst erstmal die Vision, überhaupt Content-Marketing zu machen, dann brauchst du eine Strategie. Aber ich glaube, eine Strategie festzulegen, ist ein Ding, was eine sehr kurze Halbwertszeit hat, weil die Strategie immer angepasst werden muss im Content-Marketing. Jede Strategie, die irgendwann mal als Beginn, als Ausgangsbasis in meinem Doing zumindest dargelegen hat, ist über den Haufen geworfen worden, als dann die praktische Umsetzung kam und man gemerkt hat, dass bestimmte Teile halt wirklich anders funktionieren. Dann wird die Strategie angepasst. Das sollte aus dem Doing aber passieren. Und dann wird irgendwann eine ideale Strategie auch draus. Aber ich bin nicht so ein Fan davon, Strategie so, so hoch zu heben, weil meistens die Produktion darunter leidet. Dann kommt immer dieses Thema auch, den User in den Fokus stellen. Wenn das so einfach wäre, das höre ich ganz oft auf Konferenzen, höre ich auch ganz oft von irgendwelchen anderen Menschen. Wer ist denn der User? Wer beschreibt mir denn den User? Natürlich gibt es die Bestrebung da draußen, Personas zu definieren oder Zielgruppen zu definieren. Ja, aber jeder Einzelne da draußen funktioniert anders. Du kannst bestimmte Verhaltensraster vielleicht zusammenpacken, aber dann wirst du immer noch nicht den User haben. Das heißt, im Kern geht es eigentlich darum, eine Usergruppe zu finden, die relevant eine relevante Zielgruppe ist für mein Business und das auf die auszuspielen. Und wenn ich dann 2, 3 finde, die nach einem bestimmten Kriterium funktionieren, wo vielleicht über 50% meiner definierten Gruppe nach einem bestimmten Raster funktionieren, dann habe ich das Maximum eigentlich an Erfolg. Aber das ist immer noch nicht der User. Den User, den gibt's überhaupt gar nicht, den werden wir auch nie erreichen. Der User, den kriegst du nur, wenn er irgendwann bei dir am Messestand steht und eine Frage hat, dann hast du den User und kannst direkt mit dem arbeiten und die Fragen von dem beantworten. Aber sonst ist einfach diese Formulierung der User einfach grundsätzlich falsch und das rate ich auch dir grundsätzlich, das aus deinem Kopf zu treiben, weil auf der Differenzierung, dass du auf einzelne Personen das runterbrichst, das ist mega schwierig und kann auch im Online-Marketing überhaupt nicht der Ansatz sein. Dann Mobile First ist jetzt hier auch noch so ein Ding, ja, kann ich mich nicht gegen verschließen. Ich bin ein Riesenverfechter von Desktop First, weil ich glaube, dass die Darstellung von Präsenzen schon noch wichtig ist und dass du mehr mit einer Desktop-Darstellung an Emotionalisierung und an Grafikwelten darstellen kannst, als auf dem kleinen fucking Mobile-Handy. Aber es ist die Welt. Die Leute sitzen in der Bahn, weil sie Zeit haben oder stehen am Bus oder gehen joggen oder so und konsumieren in der Zeit bestimmte Medienformen. Und dazu gehört halt alles, was eben auf dem kleinen Display von einem iPhone X oder auch von größeren Devices, was da angezeigt werden kann. Das ist natürlich nicht super sexy und das ist auch nichts, wo man jetzt ein riesen Branding machen kann, wenn man sich als Marke jetzt so super definieren kann. Aber es ist der erste Touchpoint. Wenn du also über Facebook was raushaust und die Leute sitzen an der Bahn und die wollen jetzt einen Blogpost lesen, dann lesen sie deinen Blogpost meistens über Mobile. Und dann kannst du immer noch sagen, okay, in Desktop gibt es vielleicht andere Sachen noch, die du ausgespielt hast. Dann guck mal einfach darauf, dass du die Leute von Mobile nach Desktop rüberkriegst. Deswegen, gerade weil diese Techniken halt irgendwie, glaube ich, wichtig sind, muss es eigentlich auch, um auf SEO zurückzukommen, 2 Indizes geben. Einfach einen Mobile First Index zu machen, der jetzt als Ranking-Basis ausgespielt wird, finde ich mega Bullshit. Ich bin auch echt gespannt, wie Google das irgendwie auf die Reihe kriegt, weil du kannst alles, was Google jetzt zum Beispiel geil findet, und ich nehme jetzt mal die HLPs nochmal als Beispiel, kriegst du halt nicht in der Form auf Mobile. Und die Frage ist natürlich, wenn Google so einen großen Wert aktuell auf lange Inhalte legt oder semantisch passende Word-to-Vec-Inhalte legt, warum verkürzen sie es denn künstlich wieder auf Mobile? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn und ich bin da echt gespannt, was da passiert. Aber eins ist wichtig, im Content-Marketing musst du Formate produzieren, die in Mobile lesbar und konsumierbar sind. Das ist ganz wichtig und das muss die Basis auch sein, abseits von SEO. Dann gehen sie hier noch darauf ein, dass das Social-Media-Game sich verändert und dass du da gerade im Seeding, also in dem Marketing-Bereich von Content-Marketing, sehr agil sein musst. Und da verändert sich aktuell ja auch eine Menge. Ich glaube, ja, man muss sich der Wandlung nur anpassen. Sie beschreiben jetzt hier so einen Wandel hin von Facebook zu Instagram, weil das so super authentisch ist. Ich glaube, Instagram ist halt eine Bildplattform, aber du hast kaum Möglichkeiten, Sachen zu transportieren. Also gerade was Verlinkung anbelangt oder so, oder indem du Markendarstellung über Branding machen willst, das ist mega schwierig. Deswegen glaube ich, ist es ein ergänzender Kanal, wird Facebook aber nicht ersetzen. Für mich ist also auch nicht die Tatsache, dass so viele Leute vielleicht von Facebook weggehen in andere Social-Media-Netzwerke, jetzt das große Ding, um von Facebook jetzt wegzugehen. Facebook ist immer noch riesig und nur weil jetzt die Nutzerzahlen vielleicht jetzt nicht mehr wachsen, sondern vielleicht auch zurückgehen, ist es immer noch lange kein Grund, bei der Reichweite Facebook zu verlassen und jetzt in Instagram zu investieren, sondern Facebook ist immer noch die Basis und da würde ich auch dran arbeiten, sondern ich würde eher daran arbeiten, in Facebook die Entwicklung mitzunehmen und zu erkennen, rechtzeitig auch zu erkennen. Das heißt, dass Unternehmensseiten jetzt nicht mehr so gefördert werden, dass Gruppen mehr gefördert werden, dass aber auch persönliche Profile und Kontakte untereinander auf den persönlichen Profilen jetzt mehr in den Algo von Facebook einzahlen. Da würde ich mich viel mehr drauf einschießen. Und ja, wenn du in den letzten Jahren viel Geld investiert hast, um deine Facebook-Seiten nach vorne zu schießen und jetzt Google sagt, der Algo wird jetzt geändert, dann ist es so. es ist doch so wie im Marketing, du musst dich ständig anpassen. Und es war halt so, dass Seiten top waren, da hast du Geld investiert, hast, wenn du schlau warst, auch den Share da rausgenommen. Und jetzt sind jetzt wieder persönliche Profile. Ja, dann musst du jetzt dein Geld jetzt in die Hand nehmen und das sind persönliche Profile stecken. Und der letzte Punkt ist zurück zum Journalismus. Ja, man könnte meinen, dass jetzt die Zeit, die große Zeit der Texter wieder da ist, war sie eigentlich sowieso die ganze, naja, nicht die ganze Zeit. Früher haben wir natürlich so eine Menge Billigtexting gehabt, gerade im Bereich SEO. Dann haben wir jetzt so eine Phase gehabt, wo ja jetzt Texte und Emotionen wieder total trendy waren. Ich glaube, das nächste große Ding im Bereich Text sind automatisiert generierte Texte. Da haben viele Leute noch gar nicht so die Tuchfühlung, aber ich glaube, dass es für viele Geschäftsmodelle das Ding schlechthin ist, weil du einfach gerade im Thema Masse gar nicht so viel relevanten Content hast. Und wenn du irgendwie einen Datenfeed produzieren kannst zu den Sachen, die du hast, sind automatisiert generierte Texte wirklich eine echte Möglichkeit, gerade weil die auch, wenn die Datenfeeds da sind, echt schon wirklich cool aussehen, muss man wirklich sagen. Und das ist das nächste große Ding, glaube ich. Ich glaube nicht daran, dass sich emotionale Texte oder Journalismus an sich wieder so durchsetzen werden, sondern immer in Kombination mit SEO, weil einfach die Suchmaschinen auf diese ganzen WDF, IDF, Word-to-Vec-Faktoren megamäßig reagieren. Und wenn ein Journalist das nicht drauf hat, was auch in absehbarer Zeit nicht passieren wird, weil Journalisten einen anderen Fokus haben, dann wird es da immer ein Problem in der Ausspielung geben. Das heißt, eigentlich müssten Journalisten direkt im Rücken einen haben, der SEO kann oder der zumindest WDF, IDF oder Word2Vec kann, um diese Texte direkt nochmal zu optimieren. Und da sind die Verlage jetzt nicht so geil aufgestellt, muss ich sagen. Kann sich aber auch ändern, wenn die erstmal so Fahrt aufnehmen. Aber ich glaube, da hatten sie Zeit zu und haben es noch nicht gemacht. So, bevor wir jetzt ins Hauptthema kommen und dann werden wir uns mit der Campix und der Contentix beschäftigen, ja, die ist ja in der nächsten Woche, deswegen werde ich das zum Hauptthema machen, will ich nochmal einen Titel auf die List und N Playlist legen, auf Spotify, unsere persönliche Playlist auf Spotify, und zwar All the Stars aus dem Film Black Panther, den habe ich in der letzten Woche gesehen. Ich würde mal so sagen, naja, also ist gut gemacht, keine Frage, aber ich habe auch schon geilere Filme gesehen. Ich mag ja dieses Afrikanische, diesen afrikanischen Spirit, finde ich ganz cool, aber hatte jetzt schon ein bisschen was von Dschungelbuch, war mir ein bisschen in Teilen zu kitschig, aber der Soundtrack ist ganz geil und der Song, den ich euch jetzt hier auf die Playlist liste, ist sowieso ganz cool. Kendrick Lamar ist da der Produzent gewesen und hier ist es so mit SZA zusammen. Ja, ein ziemlich cooler Track, aber ist natürlich so, wenn ihr selbst keine Hip-Hop hört, dann ist es vielleicht nicht so euer Ding. Also gleich Hauptthema, bleibt dran.
Denke groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Main-Geschnatter. Oh.
So, das Hauptthema spiele ich heute mal in eigener Sache, nämlich es geht heute darum, ein bisschen was über die Contentix und die SEO Campix zu erzählen, die ja in der nächsten Woche stattfinden, nämlich, um genau zu sein, die Contentix am 27. und 28. Februar und die SEO Campix am 1. und 2. März. Wieder in Berlin am Mögelsee, also sehr abseits gelegen in Berlin, in einem Hotel, was damals aus der Ostzeit noch entstanden ist, aber was sehr kuschelig am Hotel am Mögelsee liegt und sehr romantisch ist, aber eben auch nicht dazu verleitet, dass die Leute so leicht abhauen können. Es ist also sehr auf Networking ausgelegt und das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept, was jetzt zumindest die SEO Campix schon ins 10. Jahr gefahren hat. So, ich will ein paar Sachen mit euch durchgehen und da sind jetzt in erster Linie Leute angesprochen, die noch nie auf der Contentix oder auf der Campix grundsätzlich waren. Und die will ich einfach mit ein paar Informationen hier über diesen Kanal versorgen, damit ihr da nicht Schiffbruch leidet und da einfach rumeiert oder völlig falsche Erwartungshaltung habt an das Event. Ich glaube, dass das mal ganz wichtig ist. Und ja, wer noch kein Ticket hat, für die Contentix gibt es noch Tickets. Für die SEO Campix werden wir heute vielleicht noch ein paar Tickets rausgeben können, weil wir noch ein paar Rückläufer hatten. Und das wird aber ja, also meldet euch einfach per Mail und dann werden wir die Sachen so, wenn dann unter der Hand rausgeben, dass wir jetzt eine große Social-Aktion nochmal daraus machen. Dafür sind es einfach nicht genug Tickets. Aber die Chance, dass du da ein Ticket bekommen könntest, zumindest für die SEO Campings, ist noch da. So, erstmal was zu dem Event grundsätzlich. Es gibt ja sehr viele Events da draußen, wie die großen Mega-Events oder die großen Konferenzen. So sind wir nicht. Wir sind eigentlich ein professionalisiertes Barcamp. Das heißt, bei uns läuft alles sehr stark zwischenmenschlich ab. Alle Sessions sind von Leuten gehalten, weil sie teilnehmen wollen. Wir müssen keine großen Speaker-Gagen bezahlen, sondern es ist ein Event, wo die Leute für die Leute arbeiten. Also praktisch das, was wir vorhin besprochen haben, mit welches Wissen gebe ich denn Preis? Was ist mein Sharing-Modell? Natürlich alles. Also keiner bei uns auf der Campix ist da und will sich nicht wenigstens selbst reputieren. Also es ist schon eine gewisse Form auch Vertrieb, aber es ist alles viel indirekter und nicht so bang, direkt auf die Fresse, kauf jetzt. Um das mal im Nahles-Jargon zu sagen. Ja, also es ist bei uns überhaupt gar keine Schlipsträgerveranstaltung. Ja, das als erstes. Viele Leute, die neu da sind, sind da ein bisschen verwundert. Und deswegen will ich es nochmal sagen. Ich meine, glauben tun mir die Leute das sowieso nicht. Das ist da mega, mega locker. Und auch obwohl es mega, mega locker ist, treiben sich da sehr viele Leute rum, die sehr hohe Positionen in bestimmten Marketingabteilungen oder in Entscheidungsbereichen in großen Unternehmen haben. Man soll das nicht für möglich halten. Es ist aber so. Es ist die normale Welt. Die Menschen laufen auch in ihren Unternehmen teilweise nur mit einer Ritterrüstung rum und mit Dresscode. In Wirklichkeit sind sie viel lockerer drauf und wir wollen auf der Campix halt wirklich rausstellen, diese Lockerheit und die zwischenmenschliche Ebene. Da will ich keinen sehen, der jetzt Anzugträger ist, sondern ganz im Gegenteil. Jeder, der auf die Campix kommt, bekommt ein Namens-T-Shirt. Da ist vorne ein Logo drauf von dem Event und da ist hinten der Name drauf und noch ein paar Sponsoren. Das heißt, unsere Überlegung war natürlich, dass viele Leute dieses T-Shirt tragen zu dem Event, um eine Identifikation hinzubekommen. Und die letzten Jahre haben gezeigt, dass das ganz gut funktioniert hat. Das mal so auch so als Lehrstück in Richtung Gruppentriggering für Content-Marketing-Maßnahmen. Das funktioniert ganz gut und ich würde dich auch bitten, wenn du auf den Veranstaltungen bist, dass du das T-Shirt, was du von uns kriegst, auch anziehst. Ich weiß, es sind zwei Tage und wir haben eine Menge Programm. Da reicht manchmal ein T-Shirt nicht. Deswegen bring einfach noch T-Shirts mit, zieh dein T-Shirt drunter, dann reicht das. Das ist so das Erfahrungswissen, was wir haben. Und du hast dann die Möglichkeit, ein T-Shirt an zwei Tagen zu tragen, ohne dass du da anfängst zu müffeln. Das ist ja so das Hauptproblem. Liegt aber natürlich auch daran, was du machst und was du für eine körperliche Konstitution hast. Aber wenn du wenigstens an einem Tag das T-Shirt trägst, wären wir dir schon sehr dankbar und du wirst sehen vor Ort, welcher Spirit daraus entsteht. Dann ein Hinweis zu den Sessions. Wir haben ja wirklich wieder sehr viele Sessions im Angebot. Wir haben zur Contentix 6 Tracks. Und wir haben zur SEO Campix sogar 12 Tracks, wie in jedem Jahr. Und da ist es natürlich mega schwierig, die Entscheidung zu treffen, in welchen Track gehe ich jetzt rein. Die kann ich dir auch nicht abnehmen, sondern diese Vielfalt ist natürlich einer der USPs von der Veranstaltung. Aber in der Menge ist eines wichtig. Entweder du gehst in eine Session rein, wo du denkst, dass du das Thema, was da besprochen wird, aktuell akut brauchen kannst, weil du gerade an dem Thema dran bist. Dann solltest du in die Session gehen. Wenn du dir in einem Track nicht so richtig sicher bist, dann geh vielleicht in eine Session rein, wo ein Thema besprochen wird, was du noch gar nicht kennst, weil das oftmals so Rezeptoren sind, um vielleicht neue Themen anzureißen. Also das wäre nochmal ein Tipp. Und ganz, ganz wichtig, egal mit welcher Motivation du jetzt in diese Session gegangen bist, diesen Spagat zwischen dem, was der Speaker meint und was er in seine auch Langbeschreibung reingepackt hat und zwischen dem, was dann wirklich erzählt wird. Diesen Gap, der da wirklich teilweise da ist, das sehe ich auf Konferenzen ja auch, den können wir als Veranstalter überhaupt gar nicht schließen. Ich kann dir nur empfehlen, wenn es einen solchen Gap geben sollte zwischen deiner Erwartungshaltung und dem, was denn da wirklich erzählt wird, dann nimm deinen Mut, würde ich fast sagen, zusammen und verlass einfach den Raum. Ich weiß, dass das so gesellschaftlich nicht so die coolste Anerkennung ist, aber es soll dir ja was bringen. Und ja, geh einfach raus, such dir eine andere Session, setz dich in irgendwas rein, was dein zweiter Favorite war und achte da nicht so sehr auf den Speaker, aber reflektier vielleicht dem Speaker nochmal, wir haben ja sehr, sehr viel Zeit zwischen den Sessions und auch im Abendprogramm, wie deine Erwartungshaltung war, wie es bei dir angekommen ist und dann hat der Speaker auch noch was davon und du hast gleich einen coolen, eine coole Möglichkeit, mit dem Speaker auch in Kontakt zu kommen. Dann nutze die Pausen, ist so der Punkt 3 und damit auch der wichtigste Part eigentlich. Wir haben auf der Campings sehr, sehr lange Pausen. Das heißt, 30 Minuten Minimum, wenn man die Mittagspause noch nimmt, die natürlich länger sind, habt ihr sehr viel Zeit zu kommunizieren. Und das hat sich als sehr bewährt erwiesen in den letzten Jahren, weil du damit die Möglichkeit hast, nochmal die ganze Session entweder mit dem Speaker zu reflektieren oder auch mit anderen Teilnehmern aus der Session zu reflektieren und einfach noch andere Perspektiven damit mit reinzurauchen, weil das, was der Speaker da vorne erzählt, ist immer nur eine Form der Möglichkeit oder der Betrachtung. Und der neben dir sitzt oder die neben dir sitzen, haben vielleicht dasselbe Thema gehört, aber verarbeiten es ganz anders für sich selbst, weil sie in einem ganz anderen Zusammenhang die Sachen verwerten können oder verwenden können. Und an die anzudocken und einfach mal die Perspektiven abzufangen in diesen 30 Minuten oder in der Mittagspause, das solltest du dir wirklich antun, weil das eine riesen, riesen, riesen Chance ist, die du auf anderen Konferenzen halt nicht hast, gerade weil alles so klein und kuschelig ist. Dann nach den Sessions ist noch nicht Schluss, das heißt, an dem Tag gehen die Sessions immer so bis 17 Uhr und danach ist bei uns nicht Schluss. Also gerade die Leute, die zur Contentix kommen, werden in diese Falle vielleicht tappen, dass sie denken, oh, Konferenz zu Ende, dann gehe ich mal. So ist das Konferenzkonzept aber nicht gebaut, sondern es geht darum, dass ihr noch Abend mit uns essen könnt, natürlich, wenn ihr gebucht habt und dann Teil des Abendprogramms werden sollt. Und in dem Abendprogramm probieren wir natürlich noch Menschen, die Teilnehmer sind, zusammenzubringen. Und dazu machen wir viele Aktivitäten. Es gibt die hoteleigene Bar, da könnt ihr euch kurz schließen. Da sind also keine Leute, die sagen, sprich mich nicht an, sondern alle Leute sind da, um zu kommunizieren. Und wir werden noch mit ein paar Side-Events, wie mit Bowling und Lagerfeuer oder auch mit einem Networking-UNO-Turnier, was wir machen werden am Dienstagabend, nochmal dafür sorgen, dass ihr auch, wenn ihr euch nicht kennt, einfach in Kontakt kommt. Und gerade um diese Chance zu nutzen, bleibt bitte da und nutzt dieses Abendprogramm. Kein Mensch kann euch zwingen, aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es so einen normalen Trott gibt. Oh, ich muss jetzt nach Hause. Gerade bei den Leuten, die von den Unternehmen geschickt worden sind. Und ja, das ist schade drum, weil ihr wirklich eine Menge Potenzial einfach verschenkt, weil dieses Networking wirklich ein riesen, riesen Hebel ist im Marketing. Und wir sind hier in einem Human Marketing Podcast. Ich kann euch nur sagen, das ist so. Egal, wie viele Bücher ihr in die Hand nehmt, ihr werdet dieses Know-how, was die Leute mit sich rumtragen und diese Möglichkeit, Connections einfach zu bilden und wirklich Telefonnummern auszutauschen mit Leuten, die man kennengelernt hat und wirklich anzurufen und ein Gesicht vor Augen zu haben. Diese Möglichkeit ist im Business wirklich Gold wert. Und wenn ihr das noch nicht wisst, dann testet das einfach mal aus. Dann ein Thema WLAN ist jedes Jahr ein Thema. Wir haben für die Speaker WLAN. Die Bandbreite im Hotel ist auch ein bisschen erhöht worden. Wir haben aber keine riesige Bandbreite dazu liegen. Wenn ihr da hinfahrt und das erste Mal da seid, dann werdet ihr auch wissen, warum da nicht so viel Bandbreite liegt, weil es wirklich in der Pampa ist. Und Deutschland ist ja grundsätzlich nicht dafür bekannt, dass wir die beste Infrastruktur in Sachen Internet haben. Und da draußen ist es halt überhaupt noch nicht angekommen so richtig. Das heißt, wir haben für die Speaker und für uns eine gewisse Bandbreite, um jetzt aber alle Teilnehmer, alle 1000 zu versorgen auf dem Event. Dazu reicht es bei Weitem nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Kosten-Nutzen-Relation, wenn wir jetzt einen Dienstleister einkaufen würden, ist so abstrus auseinander, dass es sich überhaupt für beide Seiten nicht lohnen würde, WLAN dort anzubieten. Weil es so ist, machen wir aus der Not eine Tugend und sagen einfach, dass es um Kommunikation geht und dass es auch mal ganz cool ist, eben nicht so viel im Netz zu surfen, sondern sich zu unterhalten, so Oldschool-Sachen zu machen. Und das hat in den letzten Jahren wirklich auch sehr gut funktioniert, weil Kommunikation, glaube ich, wieder das nächste große Ding ist. Dann noch ein Hinweis für alle Leute, die auch das erste Mal da sind und die AGBs nicht gelesen haben von uns. Was ja oftmals passiert. Ich selbst lese auch wenig AGBs, muss ich sagen, und wundere mich dann hinterher immer, dass irgendwelche Sachen da nicht da sind, die aber da drin stehen, die ich aber nicht richtig konsumiert habe. Bei uns ist es so, dass bis 18 Uhr die Getränke über den Veranstalter gehen, also über uns gehen. Da sind Kühlschränke, da könnt ihr euch Getränke entsprechend rausnehmen. Ab 18 Uhr mit Beginn des Abendprogrammes oder mit Beginn des Abendessens auch werden diese Schränke abgeschlossen. Das heißt, ab dem Moment ist alles Selbstzahler. Ja, das sollt ihr wissen. Ihr müsst also ein bisschen Geld mitbringen, damit ihr eben da eure Getränke selber kaufen könnt. Natürlich ist das so ein bisschen ein Sharing-Modell, was wir mit dem Hotel haben. Das ist aber schon seit Jahren so und ich will fairerweise nur darauf hinweisen, weil diese Kühlschränke können nichts dafür. Wenn ihr an diesen Kühlschranktüren ab 18 Uhr ruppt und die Schlösser auseinanderbrecht, dann macht das keinen Sinn. Dann hat das keinen Mehrwert für gar keinen. Und in der Regel ist es so eigentlich gewesen die letzten Jahre, dass wir diese Kühlschränke auch abends nicht mehr bestücken, damit eben das nicht passiert. Ein leerer Kühlschrank verleitet halt nicht dazu, reinzugreifen, als wenn der Kühlschrank voll ist, dann ruppen die Leute halt wie irre da dran. Also für euch nochmal, ganz wichtig, ab 18 Uhr sind die Getränke Selbstzahler und davor ist es Teil des Konferenzgeschehens. Ja, dann noch ein wichtiger Hinweis, wenn du auch das erste Mal da bist. Wir haben ein Programm, was sehr flexibel ist. Das heißt, wir haben 180 Sessions in den 4 Tagen, also sehr viel Stoff. Und da das alles Leute sind, die sich freiwillig bereit erklärt haben, auf der Campix ein Thema zu machen, ist natürlich, das ist da jetzt nicht so ein Vertragswerk dahinter. Das finde ich auch ganz smart, weil die Leute aus freien Stücken dahin kommen. Aber es kann eben auch sein, dass manche Leute es aus privaten Umständen oder auch aus gesundheitlichen Umständen nicht schaffen, zur Campix zu kommen und ihre Vorträge zu halten. Das ist in den letzten Jahren leider gerade durch die Grippewelle ab und zu mal passiert. Das heißt also, wir haben so eine Rate von 10% an Sessions, die nicht stattfinden, weil die Leute krank sind oder irgendwelche anderen persönlichen Probleme haben. Und das akzeptieren wir natürlich auch. Hat aber zur Folge, dass sich im Programm immer ein bisschen was ändern wird. Also wir sind weit davon entfernt gewesen in den letzten Jahren, einfach immer das Programm vorher zu drucken, weil wir wissen, dass es mit dem Druck eigentlich schon wieder überholt ist, weil irgendeiner sich krank gemeldet hat, etc. pp. Und dann habt ihr falsche Informationen. Das wollen wir halt so ein bisschen verhindern. Wir werden also zeitnah ein Programm drucken, keine Frage. Wir wollen aber gleichzeitig hier in der Form auch nochmal darauf hinweisen, dass das immer natürlich der Änderung unterliegt. Und um uns an diese Veränderung anzupassen, haben wir das Grid. Ihr kennt es vielleicht von Barcamps, das ist also so eine Flipchart-Tafel oder so eine Pinnwand-Tafel, wo die einzelnen Sessions nochmal bei uns an der Information vorne, aber auch hinten am Hauptraum nochmal angezeigt werden. Und das, was da dran steht, das ist das, was aktuell ist. Also wenn irgendwie ein Speaker absagt oder irgendwie ist was getauscht worden, dann findet das auf diesem Grid statt und nicht in euren Programmen statt. Ja, das heißt, vergleicht dieses Grid immer mit eurem Programm und das, was am Grid steht, das ist Gesetz. Ja, solltet ihr wissen, damit ihr da nicht irgendwelche Verwirrungen habt. Dann noch eine wichtige Sache, die so ein bisschen in die gesundheitliche Richtung geht. Ja, so, wir sind in einem Hotel, was sehr stark klimatisiert ist und gerade im Winter sehr stark geheizt ist. Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Die Klimaanlagen haben immer den Nachteil, dass sie natürlich die Feuchtigkeit aus der Luft nehmen. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, gerade wenn ihr in Amerika sitzt oder wohnt, dann sind ja da diese Klimaanlagen und da tropft ja immer irgendwie das Wasser raus. Das ist Kondenswasser, was daraus entsteht, dass eben das Klimagerät die Luftfeuchtigkeit aus der Raumluft filtert. Das hat zur Folge, dass die Raumluft im Hotel sehr trocken ist und führt oftmals dazu, bei Leuten, die empfindlich sind, ich gehöre auch dazu, dass man spröde Lippen bekommt. Und weil das so ist, wollen wir ein bisschen dagegen steuern und haben in jedes Säckle, was jeder Teilnehmer kriegt, ein Labello reingelegt. Ja, der ist klein, den kann man schnell übersehen und die Tasche einfach mal schnell beiseite schmeißen. Der ist aber da drin und den solltet ihr euch wirklich gut erhalten, weil über die vielleicht 4 Tage, wo ihr da seid, das passieren kann. Und dann habt ihr wenigstens ein schnelles Hilfsmittel, wenn ihr da draußen im Hotel seid. Wir werden auch noch ein paar an der Information übrig behalten für Leute, die das jetzt hier natürlich nicht gehört haben. Werden wir uns schon noch ein paar Taktiken ausdenken. Wenn du aber einfach hier zuhörst, dann nutze diesen Tipp einfach, wenn du ein bisschen zu spröden Lippen neigst. Da sind ja meistens die Mädels eher betroffen. Wobei, gerade da ist das so, dass eben auch die Kerle oftmals ein Problem damit haben. Ja, zum Event-Hotel kommt ihr Na, relativ leicht würde ich jetzt nicht sagen. Es fahren Bahn, also Straßenbahn und Busse zum Hotel. Ihr müsst dann noch reinlaufen. Am besten erreicht ihr es mit Taxe oder mit dem Auto natürlich. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann meldet euch einfach bei team@campix.de. Dann zeigen wir euch noch einfach mal, wie ihr da genau hinkommt. Wir werden noch heute diese Tipps nochmal als PDF auf unsere Seite packen. Dann könnt ihr euch alles, das, was ich hier gesagt habe, nochmal auch in Papierform reinziehen und dann, ja, dann passt das sicherlich. Ja, das war es eigentlich schon in dieser Ausgabe. Das waren die Tipps, die ich nochmal zur Campix rauslatzen wollte. Sonst freue ich mich auf 4 tolle Tage und will jetzt auch keinen Break mehr machen, um auf Events hinzuweisen. Ich will einen kleinen Ausblick geben auf das, was hier in diesem Podcast noch danach passieren wird. Ich werde auf der Campix sehr viele Interviews führen, habe ich mir zumindest vorgenommen, und werde entsprechendes Equipment mitnehmen, um Podcasts in der Folge dann noch zu machen, zu produzieren. Das heißt, nach der Campix kann es schon durchaus, und ist auch so angedacht, dazu kommen, dass wir die Schlagzahl wieder erhöhen und dann nicht alle 14 Tage einen Podcast machen, sondern wirklich vielleicht 1-2 Mal die Woche einen Podcast machen. Ich muss mal gucken, wie ich das verhackt stücke hier. Die Interviews, da will ich also eine Menge machen, Videos will ich auch eine Menge machen, und dann werde ich nach der Campix, habe ich noch 3 Tage Zeit und fliege am 8. März nach Austin zur South by Southwest, und da will ich auch eine ganze Menge Podcast-Zeug machen, werde da weniger Interviews machen, sondern werde eher davon berichten, wie so mein Empfinden da ist, was ich erlebt habe, welche Themen da spannend sind in Amerika, gerade in diesem Zusammenhang, und will ein bisschen Video und ein bisschen Podcaster machen. Das heißt, da wird die Frequenz auch nochmal steigen. Der März wird also, und der April auch, werden also ziemlich volle Content-Taktung sein für den Bereich Wayne. Ja, das mal nur so als Ausblick. Wenn ihr selbst das Haus bei South West fahrt, dann könnt ihr euch ja mal bei mir melden, weil ich würde natürlich da auch ganz gerne ein paar Interviews vielleicht machen, aber deutschsprachig bitte, ich bin nicht so der Englisch-Spoken-Gott hier, deutschsprachig, und ich würde vielleicht den einen oder anderen von euch da draußen auch gerne treffen, ohne dass wir da immer zusammenhocken müssen. Also ich will das schon als einen persönlichen Only-Trip sehen, aber ich will natürlich sehr viele Leute eben da auch treffen und vielleicht abends auch Zeit mit denen verbringen. Aber ich will auch ein paar andere Sachen neben der South by Southwest machen, nochmal nach Houston fahren, zur NASA etc. pp. Und habe dann noch ein paar andere Baustellen. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Woche auf der Contentix oder auf der Campix. Und sonst hören wir uns bald wieder. Ich weiß noch nicht wann, spätestens in 14 Tagen, aber ich glaube, da wird davor schon noch was kommen. Ich bin raus, euer Marco. Tschüss.